Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Hermann Josef Haag über Hacks zur HR- und IT-Transformation. Hermann Josef Haag ist Fachvorstand bei der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. DSAG. Hermann begleitet aus Sicht der Mitglieder die Belange sozusagen der DSAG-Mitglieder. Er ist waschechter sozusagen HR-ITler, würde ich mal sagen. Ausgebildeter IT-Informatiker, hat in Trier und Staffordshire in England studiert, dann HR-IT im Bankensektor in Luxemburg begleitet, was mir als Saarländer natürlich vor der Haustür lag oder liegt, ja. Und dann 2010 zum Landesamt für Finanzen, dort Einführung, Payroll und Personalverwaltung begleitet, die Abteilung aufgebaut und begleitet, ist also seit 2010 in dem ganzen HR- und SAP-Kontext unterwegs und dann 2023 zu einer Bundesbehörde in Bonn, nämlich der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, gewechselt und hier Abteilungsleiter IT und somit auch HR-IT-Leiter. Ja, Hermann ist begeisterter Backpacker, Weltreisender und frisch gebackener Papa. Herzlich willkommen, Hermann.
Ja, danke.
Ja, schön, dass du heute da bist. Und die DSAG ist mir schon, ehrlich gesagt, seit der Gründung der DSAG bekannt, weil Waldorf von Mannheim ja nicht weit ist und ich das irgendwie von Anfang an sozusagen beobachten durfte und es ehrlich gesagt unfassbar finde, dass also die DSAG mittlerweile der größte Anwenderverband der Welt, 70.000 aktive Mitglieder, bin ich sprachlos. Wie bist denn du dazu gekommen, Hermann?
Ja, super. Danke erstmal, Alexander, und hallo an die Zuhörer. Genau, was man wissen muss, die DSAG als Anwenderverband ist ein Verein, der ehrenamtlich organisiert ist. Deshalb auch meine Rolle. Ich arbeite als IT oder als IT-Leiter in einer Bundesbehörde, bin aber tatsächlich aktiv genau mit diesen Themen und der Transformation beschäftigt. Auf der anderen Seite bin ich jetzt seit damals 2010 auch, als ich in Rheinland-Pfalz quasi in das große SAP HR-Einführungsprojekt gekommen bin, bin ich auch an die DSAG gekommen und das habe dort das große Netzwerk sehr schätzen gelernt, weil man dort die Gleichgesinnten trifft, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, die man dann bei einer Einführung eines solchen großen Systems oder auch bei den Transformationen begleitet. Und das war im Prinzip der Startschuss, in diesen Anwenderverband einzutreten und bin dann jetzt seit über 6 Jahren auch im Vorstand, auch genau für diese Themen, mit denen ich mich auch tagtäglich beschäftige, nämlich genau das Thema Personalwesen, auch Healthcare und auch für die Branche Public Sektor, die ja auch nochmal besondere Herausforderungen und Anforderungen an entsprechende HR-Themen mitbringt.
Ja, jetzt sind das unser heutiges Thema ja Hacks zur HR- und IT-Transformation. Und ich glaube, gerade im HR-IT-Bereich, ich hätte jetzt gesagt, da geht ja ziemlich die Post ab, wenn ich so von außen drauf gucke. Ja, also von den schon länger Cloud-Themen, aber jetzt mit den ganzen Prozessdigitalisierung, KI. Also das ist ja ein ganz schönes Brett, was ihr da stemmen müsst. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen nähern, wie wir da aus deiner Sicht gut durchkommen, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wie du sagst, auf jeden Fall. Das ist ein echt großes Brett und da muss man ganz viele Löcher bohren. Es hat zwar viel mit Software und Technologie zu tun, aber ganz vorne steht immer das Thema Mensch und wie gehe ich an das gesamte Thema überhaupt dran? Und da versuchen wir heute auch nochmal ein bisschen praxisnah und ein paar Tipps mitzugeben, wie ich ein solches großes Schlagwort wie Transformation an der Stelle auch handeln kann und das dann auch wirklich Hand in Hand mit der HR und mit der IT weil das ist schon aufgrund der doch schnellen technologischen Wandel der Produktzyklen, ist ja nicht nur ein SAP-Thema, diesen technologischen Wandel, sondern trifft ja auch jegliche Anbieter draußen am Markt. Aber gerade in der SAP-Welt kann man natürlich auch, und da haben wir natürlich einen sehr großen Blick auf die Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zum DSAG-Kreis dazugehören, dass wir doch quer durch alle Branchen hinweg, von den größten Unternehmen, von DAX-Konzernen bis zu kleinen Mittelständlern, es sind doch oft die gleichen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und da ist es manchmal ganz hilfreich, pragmatisch einfach an die Sachen ranzugehen. Und da wollen wir heute ein bisschen auch aus dem Nähkästchen was erzählen. Mhm.
Thema Transformation. Wir sprechen heute ja mit Schwerpunkt IT, aber es ist ja kein reines IT-Thema.
Nee, absolut nicht. Also es ist menschelt an jeder Ecke, wie man so schön sagt. Transformation ist im Prinzip ein Leitgedanke, muss man sich vorstellen. Man muss eine Kultur verändern in einer Organisation, in einem Unternehmen oder in einer Behörde. Geht es darum, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich zukunftssicher und auch deutlich resilienter oder agiler, das sind jetzt die Schlagworte, die man zuhauf in allen möglichen Ratgebern und Vorträgen auch hört. Aber am Ende geht es darum, wie kann ich auf die mich permanent einprasselnden Veränderungen möglichst schnell und pragmatisch reagieren. Das ist ja am Ende das, was wir wollen, mit Hilfe einer transformierten Organisation sich einfach richtig aufstellen, um den doch sehr unbekannten Herausforderungen, die doch sehr schnell auf einen zukommen, sei es durch politische Entscheidungen international wie im Zollbereich oder auch, wie kann ich mich auf neue Rollen in meinem Unternehmen vorbereiten, weil die Technologien setzen auch einfach anderes Wissen voraus bei den Beschäftigten. Mhm.
Jetzt haben wir ja sozusagen, geht's ja bei uns um Tipps und Tricks und Hacks sozusagen zu dem Thema. Mit was würdest du denn einsteigen? Was wäre denn so dein erster Hack?
Also ich glaube, das Erste, was man tun muss, wenn man sich an das ganz große Thema ranwagt, ist ein einheitliches, klares Zielbild, wie diese Transformation in der Organisation aussehen soll. Das klingt erstmal simpel. Wir haben doch alle vorher was geschrieben zu einem Projekt oder einer Transformation. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn ich Digitalisierungsmaßnahmen oder auch gerade diese Transformation mit neuen Systemen und Technologien angehe, dass man ein Commitment findet mit allen Beteiligten, wie das Ziel aussehen soll. Das heißt, man schafft einen Leitsatz oder einen Leitgedanke, der nicht durch eine Technologie getrieben ist, sondern eher man möchte ein voll digitalisiertes Erlebnis für die Mitarbeitenden schaffen. Zum Beispiel, dass man einen Leitgedanke definiert, der ein zentrales Mitarbeiterportal schafft, an dem man dann aber auch alle Maßnahmen ausrichtet. Deshalb wichtig, dass man quasi so ein Nordstern schafft, an dem man sich immer orientiert, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man Produkte auswählt, die man für verschiedene Prozesse im Bereich HR einsetzen will. Und diesen Leitsatz muss man auch immer und immer wieder als klare Zielvorgabe in allen Maßnahmen und auch in allen konkreten Vorhaben, die man umsetzt, mitbringen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, als wir eine Transformation auch begonnen haben, haben wir dieses klare Zielbild, was wir definiert haben, immer auf die erste Folie bei jeder Besprechung, bei jeder Sitzung draufgepackt, weil es immer wieder nochmal alle Beteiligten einordnet, zu sagen, da ist nochmal das Ziel, egal was wir heute besprechen, es zahlt immer in dieses Ziel ein. Das klingt erstmal komisch, wenn man immer wieder die gleiche Folie sozusagen sieht oder die gleiche Info bekommt. Aber es zeigt sich, dass man sich immer wieder daran erinnert, was ist denn unser gemeinsames Ziel? Wo wollen wir denn als gemeinsame Organisation hin? Und das hat wirklich geholfen als relativ einfache Maßnahme, wenn man sich auf ein klares Zielbild geeinigt hat, dass man es auch immer und immer wieder als allererstes überall nochmal zeigt und sagt, das ist das Ziel, da gehen wir alle gemeinsam hin.
Finde ich total super. Gefällt mir total gut und erinnert mich auch hier bei uns an unsere größten Transformationsherausforderungen. Da haben wir unsere Leitsätze oder den einen Leitsatz im Foyer über die Tür geschrieben, damit jeder täglich drauf guckt. Ja.
Das ist super.
Finde ich ganz wichtig. Und wie du es vorhin gesagt hast, du kommst ja jeden Tag an Entscheidungen und man kann ja eine Entscheidung sehr schnell auch links oder rechts rum treffen und oftmals ist es auch gar nicht so weit auseinander. Genau. Aber wenn man eine klare Fokussierung hat, wo denn die Richtung genau ist, ja, dann lassen sich die Entscheidungen doch leichter oder sicherer treffen.
Ja, und gerade in Remote-Teams, ich sag mal, es wird ja viel auch über verschiedene Standorte hinweg oder digitale Termine, auch digitale Workshops finden ja mittlerweile statt. Homeoffice ist ja auch nicht mehr etabliert. Das ist ja das Maß aller Dinge schon mittlerweile. Wehe, wer kein Homeoffice hat. Und da ist natürlich das über die Tür schreiben, genau das Symbolische, ist überall immer zum Start eines jeden Meetings, zum Start einer Diskussion, einer Zielfindung für die entsprechenden Maßnahmen und Themen, immer nochmal den Nordstern nach vorne zu setzen und sagen, wir gehen alle genau gemeinsam in diese Richtung. Und das hilft schon, weil es einen Teil der Kultur dann auch schafft, zu sagen, wir gehen gemeinsam auf das eine Ziel zu. Und das muss man sich einfach regelmäßig vergegenwärtigen, dass man dann alle an dem gleichen Ziel arbeitet. Und damit kann man auch Diskussionen, Entscheidungen auch vorantreiben oder auch, wenn es einen Dissens gibt, dass man sich dann daran orientiert und sagen, ja, okay, der Vorschlag, der zahlt mehr in unser Zielbild ein, deshalb gehen wir den. Und damit ist Akzeptanz auch etwas schneller oder die Chance für mehr Akzeptanz ist dadurch auf jeden Fall schon mal mehr gegeben. Und das hilft immer, weil so ein Transformationsprozess ist Change, und zwar jede Menge an jeder Ecke. Und da ist einfach die Akzeptanz immer die Grundlage für die weitere Zukunft, daran zu arbeiten.
Ja, und es ist im HR ja auch total heterogen. Ja. Also es ist ja, und es läuft ja wahrscheinlich nicht linear, sondern parallel. Und du hast halt ja völlig unterschiedliche Prozesse und auch völlig unterschiedliche Wichtigkeit von Prozessen. Also ich sag mal, der Payroll-Prozess vielleicht als den viele nicht anfassen oder vielleicht, wenn nur vorsichtig und ganz als letztes und vielleicht...
Absolut. Ich sage mal, es gibt immer eine Pflicht und es gibt eine Kür. Und man muss sagen, die Core-HR-Prozesse, Payroll ist ganz klar ein Core-HR-Prozess. Komm mal, was wolle auch. Das Thema Zeitwirtschaft wird ja auch, weil es zahlt in die Payroll ein, je nach Ausprägung, Tarifvertrag und so weiter. Also wirklich Payroll, Time, Stammdaten, muss man auch sagen, das ist Core. Das muss da sein, das muss in einer guten Qualität da sein, weil ohne kann man sich die tollsten Talent-Möglichkeiten überlegen. Man kann Talent-Suites aufbauen, man kann Zielvereinbarungen treffen. Wenn die Payroll steht, dann spielt alles andere erstmal eine zweite Geige. Das ist so. Und deshalb gibt es die Pflicht, die muss funktionieren, da muss Stabilität rein, da muss der Leitgedanke natürlich hohe Qualität und Stabilität sein. Wir haben auch immer über den PAP, den Programmablaufplan der Steuer, lässt sich über Innovation hinreichend streiten, inwiefern da ein Innovationspotenzial drin ist. Am Ende muss brutto-netto stimmen. Und dann hat man aber auch genau die Dinge, wenn die stabil und gut aufgebaut sind, dass ich dann auch die Freiräume schaffe, um die Kür, nämlich genau die Themen voranzutreiben, die für den Menschen, für die beschäftigten Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen wirklich dann den Freiraum schaffen, dass die HR-Abteilung auch face-to-face mit den Menschen auch die Dinge individuell besprechen kann und nicht nur einen Standardprozess dann hat.
Ja, wie geht's dann weiter? Also wir haben begonnen sozusagen mit dem Leitbild und das nicht nur formulieren, sondern das fand ich echt super. Ich überlege mir gerade, wo wir unser Leitbild auch noch überall täglich uns vor Augen rufen können. Finde ich eine super Anregung. Ja, was wäre dein nächster Hack?
Genau. Also wenn wir ein klares Zielbild haben und woran wir uns dann gemeinsam orientieren, dann müssen wir den Change, also den ganzen Veränderungsweg und die Akzeptanz aktiv führen und gestalten. Das ist auch, also es ist keine Raketenwissenschaft, sondern es ist wichtig, dass man diese Dinge wirklich tut. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schöne Idee, die wir damals in unserem Transformationsprojekt gemacht haben, ist, dass wir eine Change Story erzählt haben. Also warum tun wir denn das überhaupt hier, die alles? Ne? Ganz viele sagen, ach, das System, was wir haben, funktioniert oder ich mache doch den ganzen Tag einen guten Job. Warum sollen wir das ändern? Das ist ja einer der meistgesetzten Hürden, oder das haben wir schon immer so gemacht, das brauchen wir nicht ändern. Das sind normale Reaktionen, weil der Mensch will ja auf Beständigkeit und gewöhnt sich gerne an Dinge und Routinen. Aber die Transformation, die verfolgt ja einen ganz speziellen Zweck, der ja auch aus dem Zielbild abgeleitet werden kann. Und dann muss ich den Menschen das auch erklären, weil das kriegt nicht jeder mit, in den Führungsebenen vielleicht eher, weil dort wird in Führungsklausuren oder Führungsmeetings genau gesagt, wir müssen jetzt neue Ziele erreichen, dafür geben wir uns einen Leitgedanke, und den aber bis in die gesamte Mannschaft, in die ganze Organisation zu tragen. Und da hilft es wirklich, eine Change Story zu schreiben. Man holt aus allen Bereichen, also aus allen betroffenen Bereichen, holt man Beschäftigte, auch aus allen Ebenen, und entwickelt gemeinsam die Change Story, weil wenn man damit sich auseinandersetzt, dann wird man dieses, warum müssen wir uns verändern, wird relativ schnell auch aus allen Bereichen kommen, weil es sagt, es ist alles gut, aber ja, das dauert dann relativ lange, die Prozesse sind auch unflexibel, da würde ich mir wünschen. Und wenn man in diese Gespräche geht und mit den Menschen aus allen Bereichen spricht, wird man schon feststellen, es gibt genügend Ansatzpunkte, wo man sich verbessert und auch dann mal nach vorne in die Zukunft guckt, können wir so noch 5 oder 10 Jahre weitermachen? Ist das überhaupt noch möglich oder werden wir dort an Herausforderungen stoßen, weil wir einfach nicht mehr schnell genug auf die verändernden Situationen am Arbeitsmarkt, in den Prozessen, im Unternehmen, im Erreichen der Ziele des Unternehmens, können wir das überhaupt in der Geschwindigkeit schaffen? Und dann, wenn man diese Change Story gemeinsam entwickelt, wir haben damals ein Video draus gemacht, also es gab dann ein Change-Video, in dem im Prinzip die Change Story als kleines Video auch im Intranet veröffentlicht wurde, und dann kann die sich auch jeder nochmal anschauen. Und das auch am besten in einer Mitarbeiterversammlung, Teammeeting, wie auch immer, dass man die auch nochmal zeigt. Und dann auch nochmal das immer transparent, also im Intranet zum Beispiel im Bereich schafft, wo man jederzeit reinschauen kann, warum tun wir das eigentlich? Was ist denn Stand der Dinge? Also was verändert sich denn? Oft hört man ja, es gibt große Projekte, die sind jetzt begonnen worden, aber ich habe seit 3 Monaten nichts gehört. Macht denn da jemand was? Ne? Weil nicht jeder ist ja Teil des Projektteams. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, dass man diesen Change aktiv und voll transparent gestaltet. Also Change Story muss da sein. Man muss ja erklären können, warum man es tut. Da gibt es verschiedene Formen. Video ist eine davon. Man kann es auch mit anderen Formen machen, einen Podcast. Wir haben in einem anderen riesengroßen Cloud-Entwicklungsprojekt haben wir auch einen Podcast intern, wo das Projektteam so einmal im Quartal, jetzt nicht so oft, aber auch einen Podcast aufzeichnet. Das ist aber auch immer ganz nett, weil dann die Abteilungen sind über 200 Personen betroffen von dem neuen Cloud-Projekt, und die hören sich den schon gerne an, um einfach zu wissen, wie ist der Stand der Dinge. Und das hilft bei der Akzeptanz, diese Veränderung zu begleiten und die Akzeptanz einfach zu fördern.
Fand nochmal bei deiner Change Story gut, einfach nochmal die 3 entscheidenden Fragen vielleicht nochmal zusammengefasst. Warum tun wir das?
Ja.
Was haben die Mitarbeitenden davon?
Ganz wichtig.
Und ja. Wie läuft der konkret der Weg dorthin ab, so ja. als Rahmen? Und wenn man sich daran durchhangelt, dann hat man schon mal eine ganze Menge des Weges geschafft. Ja.
Absolut. Ich glaube, wichtig ist, genau was du sagst, also wenn wir den Mitarbeitenden sagen, wir verändern hier was und es betrifft euren Arbeitsplatz und ihr werdet neue Prozesse bekommen, neue Tools, neue Werkzeuge, dann ist es immer wichtig zu verstehen, was habe ich denn davon? Ne? Das ist eigentlich, muss man sagen, Moment, du bist ja hier im Unternehmen, du wirst bezahlt, du arbeitest, sei doch froh, dass wir was tun. Nein, es ist wichtig für den Menschen, Akzeptanz zu gewinnen, wenn ich auch eine Sinnhaftigkeit darin sehe, also was bringt mir diese bringt es denn eine Verbesserung? Das ist ja auch mal schon mal eine Frage. Ganz oft werden Dinge eingeführt und alle sagen, vorher war es viel einfacher. Das muss man dann erklären können. Manchmal ist es so, dass ein Prozess vielleicht eher auf dem ersten Blick nicht einfacher wird, aber auf den zweiten Blick Vorteile mit sich bringt, die man vorher einfach nicht hatte. Das ist immer dann, wenn man mehr Stammdaten erfassen muss, nach einer Transformation, wie es vorher der Fall war. Aber was habe ich davon, wenn ich eine saubere, gute Datenqualität habe und auch vielleicht Informationen im System speichere, die ich vorher nicht hatte, dann fallen woanders ganz aufwendige manuelle Recherchen weg. Ich kann das Reporting besser automatisieren oder auch stabiler aufsetzen. Da gibt es ganz viele Gründe, warum man das tut. Aber das muss den Betroffenen auch klar sein, warum es für einen und vielleicht aber auch manchmal für andere einen Vorteil bringt. Und der Weg dahin ist auch wichtig, den Menschen einfach zu sagen, wann fangen wir an, welche Schritte durchschreiten wir da und wann wollen wir fertig sein? Das ist immer so die beliebte Frage, ich habe seit 2 Jahren nichts gehört, was macht ihr denn da im Projekt? Gerade SAP-Projekte sind nicht klein, da wird auch nicht in Wochen gerechnet, da wird dann manchmal auch in Jahren gerechnet, das ist eine andere Währungseinheit, muss man sagen, gerade bei so riesigen SAP-Einführungen. Und da ist es einfach wichtig, dass man regelmäßig die Beteiligten informiert, damit die auch dabei bleiben. Man will ja auch keinen verlieren auf dem Weg.
Das, was du gerade eben gesagt hast, man muss da eine Akzeptanz schaffen. Ja. Ich finde, das leitet ziemlich gut zu deinem dritten Hack hin, den du mitgebracht hast. Ja? Weil so dieses Bild, ja, es gibt auch mal den Fall, dass ich vielleicht am Anfang mehr Daten erfassen muss und nicht direkt verstehe oder es einen gewissen Widerstand gibt.
Genau.
Nimm mal den Ball auf.
Genau. Wenn wir über diese Transformationsthemen sprechen, dann wird es oft geht es um eine digitale Transformation. Das heißt, wir führen ein System ein. Es wird eine entsprechende Anwendung verwendet oder entwickelt. Das heißt, wie ist das digitale Mindset in meiner Organisation? Das haben wir auch bei einem großen S4-Projekt, was ich selber begleitet hatte, auch gemacht. Alle haben vorher schon mit Computern gearbeitet und alle sagen, ich bin hier voll digital, alles super. Aber wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinschaut, Systemdenken ist zum Beispiel eine Komponente, die man im Rahmen von einem digitalen Mindset ermittelt, also oder auch systemisches Denken, über den Tellerrand schauen. Was hat denn das für Konsequenzen, wenn ich was im System mache für jemand anderen? Diese Gedankengänge, eine End-to-End-Sicht auf Prozesse zu schaffen, das sind besondere Eigenschaften, die gerade, wenn man ein digitales Mindset fördern will, wichtig sind in so einem Projekt, dass man auch gezielt weiß, wo stehen wir heute? Das heißt, man kann, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, konkrete Umfragen in der Belegschaft machen, um die digitale Kompetenz und das Mindset für diese HR- und IT-Transformation zu ermitteln. Und das sollte man zu Beginn der Transformation machen, weil dann kann man auch in verschiedenen Teams identifizieren, ob man mit gezielten Maßnahmen, ob es Schulungen, Workshop oder spezielle Change-Maßnahmen, da gibt es dann spezielle Workshops, die man anhand von verschiedenen Methoden mit Beschäftigten macht, um zum Beispiel über den Tellerrand besser zu schauen, um einfach dieses kausale Denken, was ich tue, hat ja keine Konsequenz oder vielleicht doch, wenn du mal drüber nachdenkst, was du vorne eingibst im System, dann kommt hinten vielleicht eine Lohnart raus, die jemand bezahlt bekommt. Was hat denn das für Auswirkungen am Ende? Und dieses Mindset und in dem Fall ein speziell für diese Transformations- und digitalen Transformationen digitales Mindset kann man messen. Und das sollte man vor und während und am Ende einer solchen Transformation auch tun, damit man hier auch nochmal gezielt mit Maßnahmen steuern kann und die Entwicklung in den Teams auch auch sieht, ob diese Maßnahmen auch greifen und die Menschen sich dort dran orientieren. Und ein zweiter wichtiger Effekt ist, dass ich darüber auch die Personen identifiziere, die für die konkrete Mitarbeit in solchen Projekten auch am besten geeignet sind. Weil die schon am weitesten in dieser Mindset-Frage drin stecken, die muss ich nicht mehr viel überzeugen, sondern die sind intrinsisch schon mehr daran interessiert, Weiterentwicklung, moderne Technologien einzusetzen. Und damit habe ich natürlich schon Befürworter oder wir haben sie Botschafter genannt. Damit hat man Botschafter in den Fachabteilungen oder auch in den verschiedenen HR-Teams, die dann nochmal sprudelnd auf ihre Kollegen einwirken, um die mitzunehmen. Das braucht man, weil man kann nicht alle permanent versuchen zu überzeugen. Das ist mit den Kapazitäten, die man zur Verfügung hat, meistens schwierig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Übrigens, alle, die zu dem Thema begeistert sind, macht er ja auch ein SAG-Personaltage. Wir sind mit hm.de auch Partner. 17. 18. Juni in Heidelberg.
Jawohl,
wir sind im SAG-Personaltage. Was ist da das konkrete Thema?
Genau. Das Motto ist Dino-Dilemma. Haben wir als Motto rausgekriegt, weil wir gesagt haben, also die Dinosaurier hatten ja nicht wirklich eine Wahl, was die Transformation angeht. Ganz einfach formuliert, da kam Komet und Ausweichen war nicht. Aber wir haben jetzt eine Wahl, die Weichen für unsere Zukunft zu stellen. Und maßgeblich für den Erfolg ist das Know-how der Beschäftigten einfach. Wer kann sich auf solche Veränderungen einstellen? Welche Möglichkeiten habe ich, genau dort diese Veränderungen zu fokussieren und nach vorne zu bringen? Und genau mit diesem Motto versuchen wir in der großen HR-Welt nochmal einen Fokus darauf zu richten, welche Möglichkeiten Technologie, die Produkte aus dem SAP-Ökosystem, weil da kommen wir her. Deshalb ist das natürlich ein Kongress, die DSAG-Personaltage, explizit für IT- und HR-Leitende und auch IT- und HR-Fachleute, die genau diesen Transformationsweg entweder schon gegangen sind, mittendrin stecken oder noch davor stehen, die Entscheidung zu treffen, wie komme ich denn jetzt zu meiner Strategie? Was nehme ich denn aus dem großen Blumenstrauß der Lösungen und Anwendungen? Was nehme ich denn da zuerst? Und da unterstützen wir mit einem umfangreichen Vortragsprogramm und auch einer Partnerausstellung, wo man sich auch mit Partnern austauschen kann und Erfahrungsberichte genau aus den ganzen großen Projekten, die überall gerade stattfinden. Und da trifft sich genau die Community im digitalen HR-Kosmos sozusagen dort im Kongresscenter. Und da freuen wir uns riesig drauf, dass wir da nochmal jetzt die dritten Personaltage anbieten.
Na, also 17. 18. Juni, Heidelberg. Und dann kommen wir nochmal zurück zu unseren HRM-Hacks, ja, nämlich zu deinem vierten Thema oder Hack.
Genau, das ist genau jetzt die gute Überleitung aus dem Motto, wenn es um Skills geht, neue Rollen und Skills im HR und in der IT muss man jetzt etablieren. Das klingt jetzt erstmal, okay, welche Rollen? Das ist jetzt, da gibt's jetzt kein fertiges Patentrezept, sondern es ist so, dass die klassischen Rollen auch im HR und auch in der IT, die haben sich schon verändert. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr auf die HR gucken, da hat man immer sehr oft der Antragsbearbeiter, man kriegt einen Teilzeitantrag, der wurde bearbeitet. Das ist heute sehr gut und systemseitig hochautomatisiert unterstützend zu machen. Das heißt, diese eigentliche Bearbeitung von Anträgen oder man sagt ja auch Personalverwaltung, das Verwalten, das tritt immer weiter in den Hintergrund. Die Zukunft liegt eher darin, dass man sogenannte Product Owner für People und Culture definiert. Das heißt, ich habe das Kerngeschäft, das funktioniert, unterstützt von IT-Systemen, aber ich habe eine hohe individuelle Betreuung von Mitarbeitenden, weil es wird ja auch immer schwieriger, sehr gute Köpfe zu binden und zu halten oder auch neue zu finden. Und da spielt es natürlich eine große Rolle, wie kann ich mit Hilfe von diesen Daten, die mir die Systeme zur Verfügung stellen, die richtigen Menschen für die richtigen Aufgaben finde und somit ein neues Mindset auch hier schaffe, genauso wie in der IT. Da geht es nicht um Ticketabwicklung, sondern es geht um Plattform- und Integrationsverantwortliche, also wirkliche Enabler für die Fachverantwortlichen. Und diese neuen Rollen, die entstehen schon maßgeblich auch aus den Technologien getrieben. KI, da wird man wahrscheinlich noch ein paar Jahre drüber streiten. Ich glaube nicht, dass KI alle Probleme löst, so wie manche. Und ich glaube auch nicht, dass wir nächste Woche alle keine Arbeit mehr haben, weil KI uns alle komplett abgelöst hat. Das ist ein bisschen zu ambitioniert gedacht, aber für eine KI-Firma, die haben ein gutes Ziel, daran arbeiten die auch. Also die setzen sich ihren Nordstern schon ganz klar. Sondern für uns ist es wichtig zu sagen, welche Chancen bietet uns die Technologie und wie können wir diese Chancen für uns Arbeit bestmöglich nutzen. Und dafür muss ich natürlich ein gewisses Know-how und auch eine gewisse Herangehensweise, also eine offene Herangehensweise schaffen. Und das setzt einfach neue Rollen voraus, dass man weit über den klassischen Tellerrand schaut, dass gerade dieses systemische Denken, das übergreifende Denken, was für Auswirkungen kann ich im End-to-End-Verfahren generieren? Ich brauche mehr Datenkompetenz auch in der HR. Also welche Daten habe ich eigentlich? Welchen Mehrwert gewinne ich aus diesen Daten? Das wird eine große Herausforderung, als doch ein bisschen mehr Technologiewissen in die Fachabteilungen hineingeht. Das ist nicht nur im HR so, das trifft auch andere Fachabteilungen in Unternehmen. Aber gerade im HR haben wir ja sehr sensible Daten. Deshalb wird man da natürlich immer mit einem besonderen Blick drauf schauen, auch gerade im Kontext KI. Was darf ich denn verarbeiten? Wie kann ich eine recht sichere Verarbeitung dieser Daten schaffen? Und auch die Nutzung von Tools, Kollaborationstools, ist ja nur ein Teil, also jetzt mit Videokonferenzen etc. Ich glaube, das hat sich schon sehr etabliert. Aber wenn ich in Projekte arbeite, es wird ganz neue Methoden angewendet. Früher klassische Wasserfallentwicklung. Ich habe aufgeschrieben, bitte ein Fenster mit Knopf oben rechts, Wiedervorlage, da muss ein Datum rein. Heute werden solche Anforderungen in Form von User Stories geschrieben. Die User Stories sind erstmal systemneutral, sondern sie schreiben den Bedarf der Fachleute auf und werden dann später im Rahmen von den entsprechenden Umsetzungsprojekten in die Systeme, und zwar da integriert, wo sie im Gesamtkontext durch UX-Design und auch durch Datendesign am sinnvollsten platziert werden. Und das setzt ein anderes Denken und Herangehen voraus und auch Know-how mit Umgang von gewissen Methoden und Tools. Und das ist einfach eine große Veränderung. Und wer diese Aufgabe gut beherrscht, der kann auch am schnellsten auf Veränderungen reagieren und das Beste rausholen. Für sich, für seine Aufgaben, aber auch für das gesamte Unternehmen. Und das ist ja die Challenge, die wir haben mit der ganzen Transformation.
Heißt es, du hast gesagt, es entwickelt sich neue Rollen, ja? Ja. Oder es werden neue Rollen wichtiger. Mhm. Das ist aber doch eine, von dem, was du da erzählst, eine starke Kompetenzerweiterung, die da gefragt ist.
Mhm. Ich würde fast sagen, es wird sehr spezifische Expertenkompetenzen geben. Man hat ja immer viel nach Generalisten gefragt. Und da gibt's genauso zwei Welten. Der Generalist oder die Generalistin, ne, muss ja beide Seiten betrachten, der im Prinzip den Überblick behält. Das wird eine Teil sein, um das große Ganze zu sehen. Und dann darunter wird's dann sehr expertenspezifisch, weil sowas wie eine Datenkompetenz, was habe ich denn für was speichere ich denn im HR? Was mache ich denn damit? Was muss ich machen? Ne, wo bin ich berichtspflichtig gegenüber, sei es ein Meldewesen oder sonst was? Und wo kann ich aber hier Unternehmenssteuerung auch betreiben mit den Daten, die da sind? Und das so zu formulieren, dass man auch in der IT dann das Richtige daraus für die Fachleute generiert. Das sind wirklich Schlüsselkompetenzen. Und das ist auch im Rahmen von KI ein großes Thema. KI funktioniert nur dann, wenn eine möglichst gute, hochqualitative Datenbasis da ist. Ne? Wir kennen genug Beispiele, wo KI nicht immer die richtige Antwort liefert, weil es halt auch trainiert wird mit einer Menge aus dem Internet, wo man gar nicht mehr die Quelle und auch, ob es richtig ist, weiß, weil es auch die Menge gar nicht mehr kontrollierbar ist. Und es gibt nichts Besseres wie Daten, die durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter einer HR-Abteilung durch die Hand gegangen sind. Das sind die aus meiner Sicht immer höchst qualitativ besten Daten, weil die sind schon qualitätsgesichert durch die Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen, die aus der HR genau diese Daten erfassen. Und daraus dann einen Schatz zu generieren und auch die Bearbeitenden dabei zu unterstützen, einen Mehrwert in ihrem Prozess zu schaffen, Unterstützung zu bekommen, Aufgaben, wenn man jetzt mit Agenten schon denkt, dass dann die einen Brief vorbereiten und schreiben anhand von Vorgaben, der dann wirklich einem schon enorm viel Arbeit einfach abnimmt und man am Ende nur noch quasi mit der Qualitätsbrille drauf schaut und dann das Okay gibt, dann ist Entlastung da, ne? Weil wir müssen ja eine Entlastung schaffen, sonst haben wir keinen Mehrwert von dem ganzen Digitalisierungs- oder KI-Thema am Ende.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ja. Schweift auf die neuen Rollen. Kommen wir nochmal zurück auf unsere Hacks zum Thema HR, IT und Transformation.
Ja. Also was man vielleicht noch zu den Rollen sagen kann, also wir kennen ja immer das Thema lebenslanges Lernen. Das glaube ich, ist etabliert und wir wissen alle, es wird immer wieder was Neues kommen. Was ich noch ergänzen würde, ist, wir werden auch ein lebenslanges Verändern haben. Die Zyklen werden kürzer. Ne? Was ist denn jetzt auf einmal so schlimm dran? Es war doch schon immer irgendwas, hat sich verändert. Das stimmt, aber ich glaube, in der Geschwindigkeit, wie schnell sich die Dinge ändern und auch die Änderungszyklen, die werden wesentlich kürzer im Vergleich zu vielleicht noch vielen Jahren. Dieses Bewusstsein und die Fähigkeit, sich lebenslang zu verändern und offen zu sein für Veränderungen, das ist auch ein Schlüssel, der den Unterschied macht für Unternehmen, die das sehr gut beherrschen, weil die können dann sehr schnell auf den Markt reagieren und auch dann sich entsprechend anpassen.
Ja. Gut. Ja. Wie geht's weiter?
Ja, genau. Jetzt haben wir relativ viel eher so über die, was können wir verändern? Wir haben ein Zielbild, wo wollen wir hin? Jetzt müssen wir auch ein bisschen Praxis noch reinbringen. Wenn wir das gemeinsame Commitment haben, wenn der Change begleitet wird, das Zielbild steht und alle wissen, was getan werden soll oder wo man hin möchte, dann muss man ein gemeinsames Backlog schaffen, in dem HR und IT die Projekte, die Vorhaben, die Maßnahmen, manche sind größer, manche sind kleiner, quasi festhält. Und in diesem Backlog wird dann klar priorisiert, was wollen wir zuerst, was ist uns am wichtigsten. Und das immer im Auge zu behalten, weil das ist quasi dann der Bauplan, den man abarbeitet.
Was ist ein Backlog?
Ja, es ist auch so ein bisschen so aus der IT-Welt. Man hat im Prinzip jede Menge Anforderungen oder Themen und die sammelt man in einer Liste. Das ist quasi wie so eine Art Anforderungsliste oder Wünsche, die man dann hat an Produkten, an Anpassungen, an neuen Themen. Und dieses Backlog kann man im Prinzip zeilenorientiert aufbauen. Man muss es ja erstmal simpel machen. Gibt es auch Tools für, auch hier wieder jede Menge Produkte, die man dafür nutzen kann. Aber am Ende ist es wichtig, welche Aufgaben braucht HR, dass die festgehalten werden, dass man da reinschreibt, worum geht's da eigentlich mit der IT zusammen, dass man dann sich diese Liste anschaut, dass man eine Priorität festlegt und klar sagt, quasi die Roadmap schafft. Womit fangen wir an? Wie lange dauert's? Wann sind wir fertig? Was ist das nächste Thema? Und das muss man sich gemeinsam regelmäßig anschauen, um dann klar zu entscheiden, was wollen wir denn zuerst tun? Was sind die nächsten Schritte und das auch transparent machen. Das ist so ein bisschen Expectation Management, Erwartungsmanagement gegenüber der IT, gegenüber auch der HR, um zu sagen, das kommt zuerst, bis dann, danach geht's weiter mit dem, weiß nicht, Recruiting-Prozess oder wir wollen die digitale Akte mit durchgängigen Workflows einführen, wir wollen das Recruiting automatisieren, KI-gestützte Auswertungen für Führungskräfte anbieten und so weiter und so weiter. Die Ideen, die sprudeln, wenn man mal angefangen hat, in dieser innovativen Welt zu denken, dann, ich sage immer, der Appetit kommt beim Essen, wenn man mal angefangen hat, mit den Themen loszulegen, dann werden die noch kreativer, die Teams, und werfen wahnsinnig viele Ideen raus. Super Ideen, die man auch festhalten sollte in einem solchen Backlog. Und die geht man dann schrittweise an. Man muss sich committen, weil das ist immer eine Ressourcenfrage. Ressourcen in zweierlei Hinsicht, Budget. Es gibt nun mal begrenzte Budgets bei uns allen, aber auch im Rahmen der Kolleginnen und Kollegen. Man hat ja nur eine gewisse Anzahl an Personen zur Verfügung und die muss man dann aber auch mit allen anderen Fachabteilungen und Wünschen, die IT oder die man an IT stellt, muss man ja auch fair aufteilen. Und da ist es wichtig, Transparenz reinzubringen und klar zu sagen, so, unser erstes Ziel ist, das Mitarbeiterportal mit den drei ersten Services, das bauen wir jetzt gemeinsam in den nächsten 9 Monaten und dann nehmen wir uns das nächste Thema vor. Und das ist dann auch wieder die Praxisorientierung. Das heißt, neben dem großen Ziel müssen die Themen, die auf dieser Liste stehen, natürlich in unser Leitgedanke einzahlen. Weil sonst, ich sage mal, was nicht unserer Vision und unserem Leitgedanken vollständig dient, ist Hobby. Dafür haben wir leider keine Zeit. Wir müssen die Themen rauspicken, die wirklich dann in unser großes Ziel mit einzahlen. Und dafür hilft dann auch die Liste, das zu bestimmen und auch aufzuschreiben, was an dieser Idee zahlt denn vollständig in unser gemeinsames Zielbild ein. Und wenn wir der Meinung sind, wir finden es nicht oder es ist zu wenig, dann fällt es uns auch leicht, ein anderes Thema zu priorisieren, was wesentlich mehr in das gemeinsame Zielbild einzahlt. So schließt sich auch der Kreis, warum mache ich ein Ziel, wie unterstütze ich Veränderung und wie kann ich dann das in den Arbeitsalltag, in der Umsetzung dieser Projekte integrieren. Und dafür ist es wichtig, dass man sich eine solche Backlog-Liste aufbaut, in der man dann genau das bewertet und entscheidet und dann committet, das ist das Thema, das gehen wir als erstes an, weil das zahlt am meisten in unser gemeinsames Ziel ein.
Also Priorisierung der 3 bis 5 User Cases.
Genau, man pickt sich am besten eine Handvoll raus, plus minus, je nach Größe und Umfang. Und dann legt man klar fest, das sind jetzt unsere Top 5 oder Top 3, je nach Größe. Und die wollen wir bis dann und dann erledigt haben. Wenn sich dann auf der Strecke, das ist ja manchmal nach einem halben Jahr, können sich ja auch die Voraussetzungen wieder ändern, dann setzt man sich alle halbe Jahr mit den Kollegen von IT und HR zusammen, guckt nochmal in die Liste, sind wir immer noch der Meinung, das ist das, was wir tun wollen, oder ist vielleicht schon ein Thema erledigt, dann nehmen wir ein neues Thema mit auf, sodass es dann mit in die Umsetzung reingehen kann. Und so kann man einen Rhythmus schaffen, der immer klar allen vor Augen führt, was ist es, was wir tun wollen, was sind die nächsten Themen und wir haben uns darauf geeinigt, was es denn auch konkret ist. Und hinterfragen es natürlich in regelmäßigen Abständen, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind oder ob wir vielleicht festgestellt haben, wir hatten über Learning nachgedacht, aber die jetzige Plattform ist erstmal noch okay. Es gibt gerade im Recruiting einen deutlich größeren Bedarf. Wir legen die Prio jetzt aufs Recruiting, weil doch der Arbeitsmarkt sich so geändert hat, dass wir da was tun müssen. Und dann muss man sich in die Augen schauen und das committen, so dass sowohl HR als auch IT sagen, ja, das ist es jetzt, da gehen wir jetzt den Weg gemeinsam. Und da hilft das einfach ganz einfach mit einer Liste zu strukturieren, die rauszuholen und auch da reinzuschreiben, was ist es? Also worüber reden wir hier, wenn wir sagen, wir wollen eine digitale Personalakte einführen? Was ist das eigentlich? Das sollte man mal mit ein paar Sätzen spendieren und auch sich drauf committen. Man sollte sagen, was zahlt daran in unser Ziel ein? Wichtig ist ja den Mehrwert, dass es unser gemeinsames Zielgedanke auch vollständig erfüllt. Dann legt man eine Prio fest und einen Zeitrahmen, damit man weiß, worüber man da spricht.
So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt haben wir unseren HR- und IT-Backlog erfolgreich umgesetzt, haben uns committed auf die Themen. Wie geht's dann weiter?
Ja, also oft ist ja so, in so einer Liste kommen ganz viele große Themen und dann ist es immer schwierig, wie kriegt man die Organisation motiviert und wie bleiben die Kolleginnen und Kollegen motiviert. Und da würde ich nochmal in der Backlog-Geschichte sogenannte Quick-Wins rauspicken. Quick-Wins sind im Prinzip Themen, die mit etwas überschaubarem Aufwand einen schnellen, aber sehr sichtbaren Erfolg schafft. Also man hat zum Beispiel eine Lösung bereits in Recruiting im Einsatz und möchte also die Recruiting-Seite nochmal neu überarbeiten und verschiedene Funktionen, die man bisher nicht genutzt hat, auch einführen, dann wäre es einfacher zu sagen, man pickt sich dieses Thema raus, weil es ist in einer sehr kurzen Zeit, vielleicht 1-2 Monate umsetzbar und zeigt einen direkten, sichtbaren Erfolg nach außen, als zu sagen, okay, wir machen jetzt die komplette S4HANA-Einführung oder SuccessFactors-Einführung, dann ist man erst mal 1,5 Jahre verschwunden, bis man dann nach außen den großen Erfolg zeigen kann. Deshalb ist es wichtig, auch manchmal unter der Liste dieser großen Schwergewichte auch mal kleinere Themen rauszupicken zwischendrin, um immer wieder auf der Strecke kleine, aber sichtbare Erfolge zu zeigen. Und da hilft natürlich das schon, dass man manchmal sagt, das ist ein Riesenthema, aber wir machen jetzt erstmal diese zwei kleinen Dinge, weil die sofort nach außen sichtbar und für die Bearbeiter an der Stelle schon einen direkten Mehrwert bietet. Das ist auch wichtig, um Motivation in solchen Themen zu behalten, weil wir werden es ja, wir haben ja eben gehört, lebenslanges Verändern. Es wird ja immer so weitergehen. Ne? Also man ist ja nie fertig. Das ist ja das Schöne. Ich sage bewusst das Schöne daran. Deshalb haben wir auch immer wieder was Neues zu tun. Und weil man nie fertig wird, muss man auch die Früchte, die näher dran sind, schneller ernten, wie die ganz oben hängen. Und das sollte man als kleinen Tipp berücksichtigen, weil man dann auch einfach die Akzeptanz, das Dranbleiben damit natürlich nochmal mehr fördert.
Also gutes HR-Projekt Marketing und ja, sozusagen das Sichtbarmachen der Entlastungen gerade für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für HR natürlich.
Genau. So ist es. Ja, Marketing spielt immer eine Rolle, auch das Eigenmarketing nach außen. Wichtig ist immer, tue Gutes und rede darüber. Das wird zu wenig gemacht aus meiner Sicht. Es passiert immer ganz viel, ganz Gutes in vielen HR-Abteilungen, aber es wird manchmal nicht oft genug gesagt. Von daher würde ich diesen kleinen Hack auch noch einbauen, tue Gutes und rede darüber. Man muss die Gelegenheit nutzen, auch allen zu sagen, wenn mal wirklich wieder gute Dinge passieren, wenn man Sachen eingebaut hat, wenn man Dinge anbietet, auch im Rahmen von Gesundheitsmanagement, das geht ja manchmal auch in so einem Intranet oder je nach Kommunikationskanal unter, dass man da auch eine gute Außenkommunikation hat, um da auch klar zu machen, wir tun ganz viel für euch, nutzt es auch, weil das sind tolle Angebote, die auch dann angenommen werden sollen, damit sie auch weiter angeboten werden.
Ja, jetzt haben wir ein gutes Marketing der Quick Wins gemacht.
Ja.
Was wäre dein nächstes Thema?
Ja, so gegen Ende muss man sagen, das, was man am Ende immer braucht, wenn man über eine Transformation spricht, wir hatten es vorhin auch schon mal ein bisschen, sind halt saubere Daten, gute, qualitativ hochwertige Daten. Das ist ein Punkt. Die Architekturen werden immer komplexer, also auch integrierte Systeme. Das heißt, ich muss eine klare Governance schaffen. Eine Governance sozusagen die Leitplanken und auch die Regeln. Wer ist denn für was wie verantwortlich? Das ist... Es ist auch eigentlich trivial, weil wir denken, ja, haben wir doch, also haben wir ja alle festgelegt, aber ich erlebe es auch ganz oft, dann kommen verschiedene Fragen. Beispiel gab es verschiedene Datentypen im System und dann gab es Projekte, da musste man testen, ist die Migration sauber für die verschiedenen Infotypen. Im SAP werden so Infotypen angelegt für Bankdaten, Zahlungen, die Adresse, die Bezüge, Daten etc. Und dann hat man das zur Verfügung gestellt. Dann, ja, ich gucke dann, gibt's ein Okay, habe ich alles getestet. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass die Person nur für einen Teil dieser ganzen Daten zuständig war. Und in der Migration ist natürlich in den anderen Teil waren Fehler drin. Und alle haben abgenickt und wir sind dann live gegangen. Und hinterher heißt es, hier sind ja ganz schiefe Daten. Wie kann das passieren? Dann haben wir gesagt, ja gut, wir hatten jemand, der war zuständig, die Person hat alles getestet und freigegeben und dann kam raus, ja, ich bin ja bei mir nur für die ersten vier hier Infotypen zuständig, für die anderen habe ich natürlich nichts geguckt. Und zack, war das Missverständnis perfekt. Das heißt, oft ist es geregelt, aber ist es allen klar? Und wenn nicht, dann muss ich es klar machen, damit es jeder versteht. Und das ist gerade, wenn es um Daten geht, wenn man halt wirklich auf KI schaut und KI nutzen will, dann sind die Daten das A und O für eine erfolgreiche KI-Nutzung. Habe ich keine Daten, brauche ich kein KI. Das kann man von vornherein sagen, weil ohne Daten gibt es keine KI. Und je mehr qualitativ hochwertige Daten ich habe, umso mehr kann ich auch aus solchen KI-Szenarien gewinnen, unterm Strich. Das heißt, die Governance, wer ist für was verantwortlich und wer trägt was auch in einem Projekt bei, muss unmissverständlich allen klar sein. Und da gibt es ganz viele Stufen, wie eben erklärt, des Verständnisses, die man da haben kann.
Ja, finde ich ganz wichtig, wie du es nochmal zusammengefasst hast, dass also ja, KI ohne Daten sozusagen nichts ist. Ja.
Ja.
Und ohne qualitative Daten natürlich auch das Ergebnis der KI mangelhaft sein wird. Das kann man ja relativ klar schon vorher sagen.
Also bei schlechten Daten wird die KI auch schlecht antworten. Ich weiß gar nicht, ob man es sagen kann. Wir haben früher mal, die Schnittstellenweisheit war immer Shit in, Shit out. Das hat sich mit KI nicht geändert. Also
ist aber schöner verpackt.
Ja, genau.
Und vielleicht schwieriger zu erkennen.
Absolut, absolut. Aber es ist genau das am Ende. Der Erfolg der neuen Technologien basiert auf hochqualitativen Daten und auch Payroll, und das ist ja das Gute, gerade bei uns im HR, HR setzt ja schon aufgrund der Payroll sehr hohe Standards, dass wir sehr gute, also auch schon validierte Daten erst im System haben. Also das automatische Verbuchen von Daten im Rahmen von Payroll wird ja immer sehr kritisch gesehen, zu Recht, und ist auch gut so. Da muss man schon wirklich achten, ist die Quelle wirklich sicher und vertrauenswürdig, wo kommt es her? Und wir sehen es immer wieder, wenn ein neues Meldewesen in Deutschland eingeführt wird, dann wird es erstmal ein paar Wochen richtig Arbeit, bis alles gerade und rund läuft. Und dann, wenn dann alle, ich sag, Plausibilitäten greifen, entdeckt und funktionieren, dann funktionieren diese Prozesse dann auch relativ.
Also Hermann, man erlebt wirklich, glaube ich, in dem Podcast auch, wie tief du hier in dem ganzen Thema drin bist. Wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, aber ich glaube, einen Hack hast du uns noch mitgebracht zum Schluss.
Einen allerletzten Hack, genau. Jetzt ist das, wir haben ja auch über ganz viele Möglichkeiten gesprochen, und dann denkt man, oh Gott, wie will man das alles leisten? Das sind riesige Systeme, ich muss da Entwicklungsmannschaften schaffen. Mittlerweile muss man sagen, die Technologie bietet auch Möglichkeiten, nicht voll ausgebildeten Entwicklern relativ schnell schöne Anwendungen und Services zu schaffen. Nicht nur mit KI, sondern auch allgemein mit Low-Code. Es gibt ja No-Code, also kein Code, und Low-Code, ich würde mal sagen, ohne Code geht selten. Aber man kann mit Hilfe von Werkzeugen, gerade auch im SAP-Bereich, wird das ja auch aufgeführt auf der Business Technology Plattform, wird mit der SAP Build Suite sehr viel angeboten, wo dann auch im HR die Erweiterung, die letzte Meile manchmal in einem Prozess oder der Antrag ganz vorne mit der Verarbeitung, kann dort schon mit Hilfe von Low-Code-Werkzeugen sehr gut und vor allem in einer sehr schnellen Zeit entwickelt oder gebaut werden. Es ist ja wirklich ein teilweise Zusammenklicken von Formularen, Feldern und Buttons, die man da machen kann. Da gibt es auch ganz viele Anbieter draußen, die unterschiedlichste Lösungen anbieten. Und gerade in dem Kontext ist es oft wichtig, 80% sind immer noch besser wie null, wenn man über Digitalisierung nachdenkt. Und 80% schafft man auch mit einer guten Low-Code-Lösung. Da kann man sich erstmal rantasten. Und wenn man diese neuen Rollen, über die wir auch gesprochen haben, beherzigt, dann werden sich auch dort Personen auch über das digitale Mindset identifizieren lassen, die sich mit solchen Werkzeugen gerne auseinandersetzen und in der Lage sind, mit überschaubaren Aufwänden sehr schnell digitale Lösungen zu schaffen und um dann das ein oder andere Problem wesentlich schneller zu lösen. Und das sich ja so schnell verändert, ist manchmal die 80%-Lösung, also nicht jeder Sonderfall wird dann nicht funktionieren, aber ganz oft kann man die Masse mit solchen einfachen Lösungen über eine Low-Code-Plattform abbilden. Und dann hat man auch so einen Quick-Win. Ne? So schließt sich auch der Kreis nochmal mit allen Themen. Dann hat man auch die Möglichkeit, einen Quick-Win zu schaffen, eine sichtbare Veränderung zu zeigen, hier, wir sind in der Lage, eine schnelle Antwort auf eine Herausforderung oder ein Problem zu stellen, und das in einer digitalen Lösung, und das zahlt auch noch in unsere Vision ein. Diese Möglichkeiten sollte man sich anschauen, weil da hat sich wirklich sehr viel getan in den letzten Jahren, was mit solchen Werkzeugen mittlerweile möglich ist. Ganz toll.
Cool. Hermann, herzlichen Dank. Also ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge Wissen und Hacks sozusagen zum Thema HR, IT und Transformation heute in unserem Podcast dank dir behandeln können. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
Und 17., 18. Juni nochmal DSAG Personaltage in Heidelberg für alle, die tief in HR und IT sind. Ja, das Thema Dino Dilemma, Survival of the Skilled auf der einen Seite und alle, die am 17. und 18. eher im Recruiting, Talent Management und Employer Branding zu Hause sind, die zieht's dann hoffentlich nach München zur Talent Pro. Und ich freue mich, dass beide Events hoffentlich gut über die Bühne gehen. Schön, super, dass du da warst, Hermann.
Ich danke dir und wünsche allen einen schönen Tag.
Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.